Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Beschäftigt und profitabel sind zwei unterschiedliche Erfahrungen. In dieser Folge geht es vor allen Dingen darum, Arbeitsabläufe zu optimieren und vor allen Dingen auch mal kritisch zu hinterfragen. Ich teile einfach mal ein paar Praxiserfahrungen mit dir, weil ich ja immer wieder mit Menschen zu tun habe, die die ganze Sache eben zu eindimensional sehen und vielleicht auch nicht kritisch genug hinterfragen. Das Problem ist, wenn du in einer Situation schon sehr lange drin bist, dann musst du dich ja irgendwann mental mit dieser Situation anfreunden und die dann auch akzeptieren. Sonst würdest du ja permanent im Konflikt leben und das ist einfach keine schöne Situation. Deshalb entwickelt sich aus einer unangenehmen Situation, die man nicht ändert, häufig eine Art Illusion und die kann dann so weit entwickelt werden, dass es auch ein Selbstbetrug wird. So dass ich dich heute einfach mal ein bisschen wachrütteln möchte anhand von verschiedenen Beispielen. Ich habe auch noch ein paar Ideen mitgebracht, was du tun kannst, wenn deine Mitarbeiter wieder sagen, sie hätten zu viel zu tun, wie man denen helfen kann, die Sache aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, aber fangen wir mit was anderem an. Wir hatten jetzt gerade eine Veranstaltung hier bei uns in Leverkusen, wir nennen das Breakthrough-Woche. Bei dieser Breakthrough-Woche hast du die Möglichkeit, mal einen ganzen Tag deine Unternehmensstrategie mit mir zu reflektieren. Das ist immer eine kleine Veranstaltung mit wenig Teilnehmern, damit ich auch die Möglichkeit habe, wirklich mit jedem individuell zu sprechen. Da machen wir auch schon mal so eine Art Hot Seat und so ein paar andere Sachen, damit die Leute einfach wirklich mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen und sich wirklich auch mal der Realität stellen müssen. Aber darüber hinaus gibt es dann halt auch Hilfe bei Neukundenakquise über Kampagnen aufsetzen, vielleicht auch ein bisschen Videomaterial über unser Videostudio, je nachdem, was der tatsächliche Business Case und der Business Engpass ist. Aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich hatte jetzt beispielsweise Leute da, wo ich einfach wieder was gesehen habe, was ich oft sehe und das möchte ich einfach mal in dieser Podcast-Folge mit dir thematisieren. Es war so, dass eine sehr sympathische Dame bei mir zu Gast war. Die hat tatsächlich mit ihrem Mann zusammen ein Unternehmen und dieses Unternehmen betreibt verschiedene Geschäftsfelder. Die sind ursprünglich mit einem Geschäftsfeld gestartet. Ich versuche es ein bisschen anonym zu halten, damit jetzt sich keiner hier vorgeführt fühlt. Und haben dann in diesem Geschäftsfeld auch einen ganzen Stamm von Mitarbeitern aufgebaut, sind da also knapp 12 Leute, die das machen und generieren da seit Jahren irgendwelche Umsätze. Die Erträge reichen, um das eigene Leben zu stemmen. Vermögensaufbau ist da bis jetzt noch nicht so wirklich gelungen. Ist jetzt auch ein Geschäftsfeld, was aus meiner Sicht nicht so leicht zum Wachsen gebracht werden kann. Das ist halt so ein Geschäftsmodell, wo immer mal wieder Bedarf auftaucht, aber dieser Bedarf lässt sich halt nicht wirklich aktiv herbeiführen. Da muss immer erstmal bei den Kunden irgendwas kaputt gehen, damit die den Wunsch nach Reparatur spüren. Und das Einzige, was man da machen könnte, um da vielleicht irgendwo einfach mehr Auftragsvolumen zu generieren, ist einfach den Bekanntheitsgrad zu steigern, um einfach bei mehr Menschen, die plötzlich durch einen Defekt mit irgendeiner Reparaturnotwendigkeit konfrontiert sind, dann auf dem Radar aufzutauchen oder in der Erinnerung aufzutauchen, um dann vielleicht der präferierte Anbieter zu werden, sodass die Leute Kontakt aufnehmen und dann Auftrag platzieren. Das ist aber schon irgendwo echt mühsam, weil wenn du einen richtig coolen Business Case hast, dann ist es ja tatsächlich möglich, über Marketing gezielt Bedarf zu wecken, den du dann über Verkaufsgespräche identifizieren und decken kannst. Das heißt, mit plausiblen Angeboten und Dienstleistungen kombinieren und dann profitabel ja, erledigen kannst. Aber wenn der Bedarf erstmal nicht beeinflussbar ist, ja, dann ist das halt in dem Sinne einfach mit mehr Warten verbunden und das macht ja unter Wachstumsgesichtspunkten und vor allen Dingen, wenn du das Unternehmen strategisch vorantreiben möchtest und so weiter, gar nicht so viel Sinn. Es macht ja da viel mehr Sinn, in einem Business zu arbeiten, wo man wirklich durch eigene Aktivitäten mehr Geschäft generieren kann. Es ist auch vor allen Dingen so, dass dieses Geschäftsmodell auch noch sehr lokal orientiert ist. Das heißt, auch der Einzugsbereich ist irgendwo überschaubar und die Möglichkeit, in dem Geschäftsfeld selber ein Unternehmen zu gründen, ist nicht ganz so komplex. Das heißt also, da könnte auch jederzeit ein neuer Wettbewerber aus dem Boden schießen, was tatsächlich natürlich dann auch dazu geführt hat, dass es schon jede Menge Wettbewerber gibt. Das ist ja ohnehin immer eine Sache, über die du dir wieder Gedanken machen musst. Und zwar, du musst dir immer Gedanken darüber machen, wie schwer ist es, das, was du tust, nochmal neu zu starten, weil das natürlich Einfluss darauf hat, wie gefährdet deine Position ist. Also gerade dann, wenn du was startest, bist du ja häufig erstmal alleine, wenn du dich jetzt nicht an irgendjemanden orientierst und damit auch erstmal in der Unsichtbarkeit. Das heißt, du fällst auch nicht auf und keiner wird dir wirklich gefährlich. Aber in dem Moment, wo das Ganze da irgendwo ein bisschen Fahrt aufnimmt und du auch erkennbar gute Geschäfte machst, werden ja andere im Normalfall auf dich aufmerksam. Und da wird es dann im Endeffekt notwendig, dass man sich irgendwie absichert. Warren Buffett, der größte Investor aller Zeiten, hat das mal in einem Interview so gesagt. Er sagt, ich investiere nur in Firmen, die einen breiten Burggraben haben. Den Burggraben definiert er so, dass er sagt, der Burggraben ist im Prinzip der Schutz vor den anderen. Das heißt also, wenn da nicht einfach jeder mal morgen nachmachen kann, was du machst, dann bist du einfach deutlich besser für die Zukunft gerüstet, als wenn du irgendwie so ein Produkt hast, was über Nacht jeder nachbauen könnte. Denk jetzt mal an so ein Szenario Handyhülle. Eine Handyhülle kann im Prinzip wahrscheinlich jeder in China, der irgendwie in der Lage ist, so ein 3D-Cut-Programm zu bedienen und dann einfach mit einer Maschine das Ganze herzustellen, kopieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Coca-Cola bist, das ist ja zum Beispiel eine der Firmen, in die Warren Buffett seit ewigen Jahren investiert ist, da kannst du halt zwar morgen auch mal versuchen, irgendwie eine Cola auf den Markt zu bringen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand deine Cola präferiert und Coca-Cola dann plötzlich liegen lässt oder Restaurants und Geschäfte deine Cola listen und dann Cola, also die Original-Coca-Cola nicht mehr listen wollen, das ist ja im Prinzip realistisch betrachtet null. Von daher ist der Burggraben groß genug und das musst du auf dein Business mal übertragen. Ich kann dir das noch an einem anderen Beispiel illustrieren. Ich hatte hier in Leverkusen einen Kunden damals in meiner Computerzeit, der hat Container. Und bei dem war es einfach so, ich habe ihn mal gefragt, wie viele Container hast du eigentlich? Da hat er mir gesagt, damals 600 Stück. Wenn du dir dann überlegst, auch wenn du keine Ahnung hast, was so ein Container kosten könnte, dann musst du dir einfach überlegen, mit 600 Containern kannst du natürlich letztlich überall welche hinstellen, kannst immer einen Wechselcontainer anbieten, kannst super schnell reagieren und kannst im Endeffekt auch jeden Auftrag sofort annehmen, weil du ja nie warten musst, bis von einem anderen Kunden der Container wieder zurückkommt, um den dann irgendwo anders hinzustellen. Wenn du jetzt aber selber denkst, Mensch, mit Containern und Abfallentsorgung im Allgemeinen, sei es jetzt mit Bauschutt oder mit Grünschnitt oder sonstigen Sachen, kann man gutes Geld verdienen. Ich mache jetzt auch ein Container-Business, dann reicht es ja nicht, einfach nur so ein Auto zu besorgen, mit dem man Container bewegen kann und zwei Container, damit du immer einen wechseln kannst, sondern du brauchst ja eine ganze Menge Container, sonst hast du ja einfach ein riesiges Problem bei der Kundenakquise. Und das nennt man einfach Burggraben, das heißt, du solltest nicht nur prüfen, wo du stehst, sondern auch immer überlegen, wie kannst du den ein bisschen breiter machen, wie kannst du einfach dafür sorgen, dass man dein Geschäftsmodell nicht so über Nacht kopieren kann, um dich damit einfach abzusichern und daraus vielleicht nach hinten raus sogar die Position aufzubauen, höhere Preise zu verlangen als alle anderen, weil wenn du da einfach ein erkennbares Alleinstellungsmerkmal hast, erkennbar heißt, das fühlt sich nicht nur in deinem Kopf nach einem Alleinstellungsmerkmal an, sondern das sehen andere ganz genauso, dann kannst du darüber natürlich auch einfach einen höheren Preis rechtfertigen, was dir dann natürlich auch hilft, einfach höhere Marge zu erzielen, mehr Gewinn daraus im Zusammenhang abzuleiten und dann vielleicht auch privat anders zu leben. So, jetzt zurück zu dieser Kundin, die da war, bei der ist die Sache eben folgende. Die hat da so ein Business, was jetzt so seit 2 Jahren irgendwie so vor sich hindümpelt, nicht wirklich profitabel ist, gerade so die Geschäftsführergehälter deckt, Reserven entstehen da jetzt nicht und gleichzeitig haben die halt extrem viel Arbeit und überlegen jetzt einfach, weitere Mitarbeiter einzustellen. Und dann ist es ja so, wenn die Leute zu mir kommen, kommen die ja nicht, damit ich mit denen kuschel. Das würde ja auch meine Frau gar nicht erlauben. Von daher muss man da auch darauf hinweisen, dass das also definitiv nicht der Leistungsumfang ist, sondern die kommen ja teilweise, um einfach mal kritisch ihr Business analysieren zu lassen. Und diejenigen, die mit mir arbeiten, die mögen dann natürlich auch, dass ich da jetzt kein Blatt vor den Mund nehme. Die, die nicht mit mir arbeiten, arbeiten ja wahrscheinlich genau deshalb nicht mit mir, weil sie keinen Bock haben auf so Klartextansagen. Ich glaube ja immer, so eine Klartextansage ist ja nicht verkehrt. Die rüttelt dich mal wach und die versetzt dich in die Situation, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, Dinge vielleicht nochmal neu zu bewerten. Ob du die dann nachher änderst oder nicht, bleibt ja dir überlassen. Aber ich mache das ja nicht, um Leute zu ärgern, sondern weil ich einfach nur weiß, dass man natürlich diese Widerstände, die durch Selbstbetrug, Illusion und einfach Komfortzone über Jahre aufgebaut worden sind, einfach durchbrechen muss, um die Leute nochmal zum kreativen Nachdenken zu animieren, um dann selber zu sehen, dass das so auf Dauer vielleicht keinen Sinn macht. Das ist halt einfach so, die Kundin sagte dann, pass mal auf, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal mehr Mitarbeiter, weil wir haben so viel Arbeit und wir wollen vor allen Dingen auch unsere guten Leute, die wir jetzt vor Ort haben, nicht einfach verheizen. Die können nicht jeden Tag länger arbeiten, die können nicht immer noch am Wochenende eine Schicht dranhängen. Die müssen halt auch mal Pause machen, deshalb brauchen wir für die Entlastung neues Personal. Und da habe ich gesagt, hör mal, ganz realistisch betrachtet, wenn du kein Geld verdienst, dann brauchst du eigentlich mathematisch betrachtet gar kein Personal. Dann mach einfach nichts. Dann hast du einen ganzen Tag frei und hast auch kein Geld. Das heißt, mathematisch betrachtet verschlechtert sich deine Situation nicht. Und dann guckt sie mich so an und fühlt sich so ein bisschen ertappt. Und du siehst dann auch, dass das Gesicht so ein bisschen rot wird, weil das ist natürlich in dem Moment vielleicht dann auch ein bisschen peinlich. Aber das, was jetzt so banal klingt und dich vielleicht so als nicht betroffene Person auch zum Schmunzeln bringt, ist ja die Realität. Also wenn du kein Geld verdienst, könntest du es ja auch einfach lassen. Und jetzt ist es ja so, wenn du jetzt mal temporär kein Geld verdienst, für 3 Wochen, für 6 Wochen, für 2 Monate, weil du irgendwas aufbaust, weil du irgendwo in Vorleistung gehst, weil du irgendwelche Investitionen tätigst, die dann nach hinten raus Zinsen abwerfen sollen, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Und wenn du dir mal so große Unternehmen wie Tesla oder Amazon anguckst, dann kann so eine Vorfinanzierungsphase halt auch viele Jahre dauern. Die kannst du aber als mittelständisches Unternehmen nicht überleben, weil du ja im Normalfall keine externen Geldgeber hast. der Elon und der Jeff, die da heute groß gefeiert werden für die Unternehmen, die sie da aufgebaut haben, die haben das ja nicht mit ihren eigenen Ersparnissen gemacht. Klar haben die da auch Geld eingelegt, aber die Überbrückung der vielen Jahre, wo nur Verluste generiert worden sind, sind ja nur möglich gewesen oder ist ja nur möglich gewesen, weil Fremdgeld zur Verfügung stand. Und das wird dir ja als kleines mittelständisches Unternehmen im seltensten Fall gewährt. Die Banken geben dir zwar irgendwie Geld, aber auf der einen Seite ist das halt auch immer schwer abgesichert, sodass der Handlungsspielraum überschaubar ist. Und die sind ja auch nicht bereit, das zu verlieren, was ja bei so Investitionsgeldern schon der Fall ist. Das heißt, du bist da halt irgendwo auch gegeißelt und damit auch in deiner, ja, ich sag mal, Handlungsbreite irgendwie limitiert. Jetzt ist es nur so, wenn du also da nicht in der Lage bist, irgendwie ewig viel Fremdgeld einzusetzen, dann solltest du aus meiner Sicht schon darauf achten, dass das, was du da tust, in sich schon profitabel ist. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst immer mehr Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, dann hast du ja vielleicht auch einfach nur einen Denkfehler, weil du machst erkennbar eine ganze Menge und bist halt auch immer noch nicht fertig mit der ganzen Arbeit. Deshalb glaubst du, du brauchst einfach mehr helfende Hände. Aber ich glaube, du brauchst einfach einen besseren Plan über die Dinge, die du da eigentlich tust. Also ich kenne ja viele Unternehmer, die haben dann 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter und dann gucke ich mir an, was da am Ende des Jahres rauskommt und dann denke ich mir so, warum tust du dir den ganzen Stress an? Weil gerade als Geschäftsführer mit 20, 30 Mitarbeitern musst du ja auch mit den ganzen Leuten Gespräche führen. Da ist immer mal irgendeiner krank, entweder direkt selber oder im näheren Familienumkreis. Dann kommen die Leute zu dir und sagen, mir geht's gerade nicht so gut, weil meine Katze Durchfall hat oder gestern vom Lastwagen überfahren worden ist. Das ist in sich betrachtet alles tragisch, aber das ist ja jetzt nicht dein Problem und auch deinen Kunden völlig egal. Trotzdem musst du dich mit dem Thema beschäftigen. Und wenn dann diese Person dadurch auch vielleicht in ihrer Arbeitsperformance eingeschränkt ist, dann musst du dafür auch wieder eine Lösung finden. Das heißt, je weniger Leute du da im Auge behalten musst, desto einfacher ist es natürlich auch, dein Unternehmen zu führen. Und von daher müsstest du dir aus meiner Sicht immer die Frage stellen, ist ein weiterer Mitarbeiter auch wirklich ein Hebel auf der Gewinnseite? Weil sonst sehe ich den einfach nur als Verbindlichkeit. Wenn der kein Geld produziert, ist der im Prinzip einfach vielleicht auch nicht sinnvoll, weil tatsächlich der nimmt Zeit von dir in Anspruch, entweder direkt durch Gespräche oder indirekt, weil du darüber nachdenken musst, ob der das gerade richtig macht, ob der genug zu tun hat, ob der das, was er da machen sollte, wirklich gemacht hat. Und das muss man sich einfach aus meiner Sicht immer wieder kritisch anschauen. Und in dem Zusammenhang dann immer wieder auch, ja, vielleicht mit dem Mitarbeiter mal zusammen bewerten, weil ich habe ja auch viele Dienstleistungskunden, die irgendwelche, ja, ich sag mal, Serviceleistungen für Kunden erbringen. Die haben ja halt häufig ein ganz großes Problem, dass die Mitarbeiter zwar pünktlich zur Arbeit erscheinen und dann da auch die ganze Zeit irgendwie am Rotieren sind, aber dann, wenn es um abrechenbare Zeit geht, nur 3 von 8 Stunden irgendwie fakturierbar machen, vielleicht 4, wenn sie es gut hinkriegen und den ganzen Rest buchen sie auf intern. Das heißt, du gibst im Endeffekt Geld dafür aus, dass der da ist, arbeitet, weiß ich nicht, atmet, vielleicht Strom- und Wasserverbrauch und gegebenenfalls dann noch hier irgendwelche anderen Ressourcen wie Kaffee und so weiter abgreift. Aber wenn es einer Person ja nachweislich nicht gelingt, ihre Arbeit irgendwie fakturierbar zu machen, dann würde ich einfach mal drüber nachdenken, ob die Person vielleicht auch einfach falsch ist oder, und das ist der einfachere Weg, einfach mal analysieren, womit verbringt die eigentlich die ganze Zeit ihre Zeit? Weil wenn du einfach mal anfängst, eine riesige Liste zu schreiben von all den Sachen, die ihr in der Firma tut, um dann einfach mal zu identifizieren, was wird grundsätzlich getan, um dann im zweiten Schritt zu prüfen, was davon sollten wir eigentlich gar nicht mehr machen, weil das kein Geld bringt oder einfach zu selten nachgefragt wird, sodass es nur einzelne Personen in der Firma können, dann kannst du darüber natürlich das ganze Unternehmen schon so ein bisschen bootstrappen und darüber vielleicht auch mal einfach unnötige Ressourcen abbauen, weil manchmal hast du ja auch einfach nur Leute vor Ort, so wie zum Beispiel Werkzeuge in der Werkzeugkiste, die brauchst du nur ein einziges Mal. Aber da stellt sich halt die Frage, musst du das dann dauerhaft bezahlen oder wäre es nicht einfacher, sich das zu leihen? Ich mache mal kurz einen Gedankensprung. Ich habe im Keller eine Bewässerungsanlage. Das heißt, mein Garten wird regelmäßig im Sommer bewässert, damit ich das nicht machen muss. Jetzt ist es aber so, dass im Winter diese Bewässerungslage einmal entlüftet werden muss, damit das Wasser in den Leitungen nicht friert und dann irgendwie die Rohre platzen. Jetzt ist der Prozess so simpel, dass ich dafür keinen Handwerker kommen lassen muss, sondern ich muss da im Endeffekt einfach nur im Keller ein Röhrchen aufdrehen. Dann läuft das zurück in das Waschbecken, was in der Waschküche ist. Und wenn das dann leer ist, hört es auf zu laufen, dann kann ich es wieder zudrehen. Das heißt, ich brauche da keine tiefergehenden handwerklichen Fähigkeiten. Was ich dafür aber brauche, ist eine spezielle Zange, weil das eine spezielle Schraube ist, die man drehen muss, um diesen Mechanismus zu öffnen und danach wieder zu schließen. Diese Zange brauche ich wirklich nur einmal im Jahr. Die ist nur für diesen einen Arbeitseinsatz erforderlich. Und das ist zwar schön, dass ich diese Zange habe, jetzt ist die Zange bezahlt und auch nicht besonders teuer gewesen, aber übertrag das mal auf Mitarbeiter. Da sind vielleicht einfach so ein paar Projekte, die ganz selten mal ein Kunde anfragt. Da gibt es zwei Extreme von. Einmal die kleinen Projekte, die ganz schnell gehen, kaum Marge bringen, aber eben doch auch den Kunden glücklich machen und die nur ganz wenige Leute können bei dir in der Firma, vielleicht sogar nur eine Person, weil die halt so selten vorkommen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das gleiche Szenario mit dem Unterschied, dass diese Projekte zwar auch selten vorkommen, aber extrem viel Marge bringen, etwas länger dauern und deshalb auch nicht häufig angefragt werden, sondern nur selten durchgeführt werden müssen. Da musst du dafür auch Know-how vorhalten. Wenn du einfach mal einen Cut machen würdest, würdest du sagen, ich biete die günstigere Leistung nicht mehr an und die hochpreisige nicht mehr an, dann brauchst du vielleicht auch die ganze Infrastruktur nicht mehr, die du aufrechterhältst. Das kann ja manchmal Maschine sein, das kann ja Material im Allgemeinen sein, auch Ersatzteile und eben auch Personal. Und dann hast du das einfach nicht mehr. Übertrag das nochmal einen Schritt weiter, zum Beispiel auf McDonald's. McDonald's hat kein Malzbier. Wenn du gerne Malzbier trinkst zu einem Burger, ja, dann kannst du bei McDonald's das nicht kriegen. Und weil das so ist, kaufst du einfach ein anderes Getränk. Das heißt also, keiner geht ja dann nicht zu McDonald's, weil die kein Malzbier haben. Das heißt, die verlieren keine Kunden, sondern die Kunden stellen dann plötzlich fest, okay, ich hätte jetzt gerne für meine ideale Kombination vielleicht gerne ein anderes Getränk gehabt, gibt's hier nicht, also nehme ich ein anderes. Und so flexibel werden deine Kunden an der einen oder anderen Stelle auch sein, aber erst dann, wenn sie den Handlungsdruck spüren. Wenn du immer alle Wünsche erfüllst, wenn du immer alles möglich machst, dann nimmt der Kunde ja das gerne in Anspruch und du glaubst dann auch, du müsstest das so machen. Das heißt, du hältst diesen Prozess und diese Fähigkeiten vor und musst den vielleicht sogar bezahlen, aber am Ende wäre es halt wirtschaftlich betrachtet viel sinnvoller, das nicht zu tun. Und so ist es halt bei dieser Kundin auch. Ich habe gesagt, geh bitte hin und prüf jetzt erstmal, ob du nicht vielleicht schon zu viele Mitarbeiter hast und die einfach Dinge tut, nur damit auch alle ausgelastet sind, die man gar nicht so tun sollte. Stell dir einfach mal vor, du würdest die Mannschaft um 50% reduzieren. Dann könntest du ja beispielsweise auch nur noch bestimmte Dinge tun. Aber wenn du wüsstest, du schaffst eh nicht mehr alles, du kannst nur noch bestimmte Dinge tun, dann wäre ja jedem klar, wir machen die Dinge, die am meisten Geld bringen. Und wenn du diesen Blick auf dein Business immer wieder neu entwickelst, neben dem Impuls, den ich dir schon gegeben habe, den Burggraben zu erweitern und jetzt einfach mal den Fokus auf die wirklich geldbringenden Aktivitäten, dann wirst du irgendwann rausfinden, da gibt es ein paar Sachen, die könntest du grundsätzlich auch abbilden, aber vielleicht machst du das einfach nicht mehr. Vielleicht sagst du einfach, ja, könnten wir machen, aber machen wir halt einfach nicht. Weil erstens können das andere genauso oder vielleicht sogar noch günstiger machen, aber auf der anderen Seite muss ich dafür Ressourcen vorhalten, die mir einfach extrem die Marge verhageln und deshalb Wachstum ist nicht immer sinnvoll. Profitabilität zu steigern ist das Ziel. Du musst einfach gucken, dass du mit wenig Personal viel Geld verdienst, weil wenn du wenig Personal hast, hast du wenig Führungsstress, hast du wenig Theater und dann auch im Normalfall selbstständig arbeitendere Mitarbeiter, weil die ja alle wissen, sie sind für den Bereich eigenverantwortlich. Sie können sich nicht hinter 10 Kollegen verstecken, weil nicht jede Aufgabe eine Teamleistung ist, sondern es sind tatsächlich für verschiedene Sachen auch Einzelpersonen verantwortlich. Und wenn die Leute diese Verantwortung übernehmen, dann wird sich das auch an anderen Stellen sehr positiv auswirken. Dann geht beispielsweise die Krankheitsquote zurück, dann steigt die Stimmung im Team, dann steigt die Geschwindigkeit der Umsetzung. Das sind ja alles Aspekte, die ich dir an anderer Stelle nochmal ausführlicher aufzeigen könnte. Aber der erste Impuls ist einfach mal, wenn du viel Arbeit hast, aber aktuell kein Geld verdienst, dann brauchst du nicht mehr Leute, um vielleicht dann mit der zusätzlichen Arbeit, die du stemmen kannst, doch in die Profitabilitätszone zu kommen, sondern du musst erstmal den systemischen Fehler in deiner Firma finden und erstmal gucken, was machen wir eigentlich die ganze Zeit, was überhaupt kein Geld bringt und dann, wie werden wir das los? Warum hören wir damit nicht einfach auf? Wenn du diesen Gedankengang mal bis zum Ende richtig verstanden hast und auch irgendwann an dem Punkt angekommen bist, dass du sagst, was keine Kohle bringt, wird auch nicht mehr gemacht, dann wirst du auch erkennen, dass Beratungsgespräche gratis zu führen Unsinn ist und dass zum Beispiel auch Beratungsgespräche zu führen, die bezahlt zu bekommen und die Rechnung später dann mit der Auftragserteilung zu verrechnen, auch Blödsinn ist und dass zum Beispiel auch schlau wäre, Projektplanung und Projektsteuerungsaufgaben zusätzlich zu fakturieren, weil das ja einfach Leistungen sind, die ohnehin notwendig sind, damit der Auftrag, wie mit dem Kunden besprochen, auch wirklich umgesetzt werden kann. Und da gibt es so viele Stellschrauben, die man drehen kann, um einfach mit der gleichen Arbeit mehr Geld zu verdienen, dass man hier im Endeffekt einfach nicht aufhören sollte, danach zu suchen. Ich glaube aber auch, dass man das selber nicht unbedingt hinbekommt, aus dem einfachen Grund, wenn du die Lösung für dein Problem kennen würdest, hättest du ja das Problem nicht. Da hättest du ja einfach das Problem schon gelöst und würdest dich mit anderen Sachen beschäftigen. Das heißt, wir müssen uns ja einfach mal eingestehen, dass immer dann, wenn wir vor einem Problem stehen, wir einfach die Lösung nicht kennen. Und dann kannst du natürlich jetzt heute mit KI und allen möglichen Sachen Zeit investieren und dir selber die Lösung suchen. Oder du fragst einfach Leute, die die Lösung schneller finden. Vielleicht vor allen Dingen auch direkt nicht nur sagen, das ist dein Problem, sondern hier ist der Lösungsansatz. Und tatsächlich gibt es in deiner Situation 2 oder 3. Aber erfahrungsgemäß funktioniert dieser hier bezogen auf deine Ausgangssituation am besten, weil wir das schon x-mal verifizieren konnten. Kommst du wahrscheinlich einfach schneller ans Ziel. Jetzt ist so, die Kundin, von der ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, hat noch einen zweiten Business Case. Die hat jetzt neben dem ersten Geschäftsmodell noch ein zweites Geschäftsmodell in ihrer Firma an den Start gebracht, wo sie sich primär selber drum kümmert, wo sie ganz exklusiv bestimmte Dinge verkauft, die nur sie verkaufen kann, weil sie da Fähigkeiten nutzt, die sie in ihrem vorherigen Leben, bevor sie in die Geschäftsführung aufgestiegen ist, erworben hat. Und diese Fähigkeiten nutzt sie da jetzt, um einfach, ich sag mal, bestimmte Produkte zu verkaufen, die sehr beratungsintensiv sind. Und die sind auch sehr margenstark. Das heißt, das macht grundsätzlich schon Sinn. Aber auch in diesem Bereich wurde seit 2 Jahren zwar eine ganze Menge Geschäft gemacht, also die Zahlen habe ich mir ja alle angeguckt, aber es ist unterm Strich nichts hängen geblieben. Und das liegt unter anderem auch daran, weil du jetzt mit diesem Material, was da verkauft wird, nicht nur, ich sag mal, eine Transaktion durchführst und damit Geld machst, sondern du brauchst halt auch viele Ausstellungsstücke, damit die Leute sich das ganze Zeug angucken können. Du musst halt einfach das Material vorhalten, du musst das Material bewegen, du musst das physisch anfassen und damit musst du es halt auch vorfinanzieren. Das bindet halt auch eine Menge Kapital. Und dann ist es eben auch so, dass das von verschiedenen anderen Faktoren noch negativ beeinflusst wird. Da gibt es beispielsweise saisonale Komponenten. Wenn das nicht ganz brandneu ist, das Produkt, dann ist das ja immer noch nicht schlecht. Aber weil es ein neues Produkt gibt, will das alte keiner mehr haben. Das heißt, du musst also auch deine ganzen Warenflusssteuerungen im Auge behalten, was halt, wenn du kaum Volumen bewegst, einfach kaum geht, weil dir die Erfahrungswerte fehlen. Und deshalb habe ich gesagt, hör mal ganz ehrlich, ich würde diesen zweiten Geschäftsbereich gar nicht versuchen, in die Profitabilität zu führen nach 2 Jahren. Ich würde ihn einfach abstoßen und die ganze Zeit, die ich dadurch gewinne, entweder nutzen, um in dem anderen Unternehmensbereich eine Optimierung herbeizuführen oder mich einfach, ich könnte das nicht, aber ich habe es jetzt in der Geschichte verpackt, draußen im Garten auf einen Liegestuhl setzen und einfach ganz Tag in den Himmel gucken und mich freuen, dass ich hier so wunderbar leben kann. Weil tatsächlich ist ja so, du würdest ja kein Geld verlieren, weil du ja jetzt schon Geld verlierst. Du würdest einfach keins mehr verlieren, weil du keins mehr vernichtest, sondern du würdest da einfach vor dich hin vegetieren und im Prinzip dann deine wirtschaftliche Situation gar nicht verschlechtern, sondern sogar noch verbessern. Und auch wenn sich das blödsinnig anhört, ist das in vielen Fällen wirklich die Realität. Wenn du aufhören würdest, das zu tun, was du tust, hättest du wahrscheinlich weniger Schulden. Wenn du aufhören würdest, das zu tun, was du tust, hättest du wahrscheinlich weniger Stress. Wenn du aufhören würdest, das zu tun, was du tust, könntest du wahrscheinlich woanders mit der gewonnenen Zeit einfach ein Vielfaches an Geld verdienen mit deutlich besseren Arbeitsbedingungen. Aber du musst ja erstmal die Notwendigkeit zu handeln erkennen, um dich da auf die Reise zu machen. Weil solange du dir da einredest, ich baue mir da was auf, das läuft ja alles in die richtige Richtung, wir machen hier Fortschritte, nimmst du dir ja selber jede Motivation, einfach mal den Kurs, den du da gehst, in Frage zu stellen. Ich habe immer wieder Kontakt mit Leuten, die dann teilweise auch jenseits der 55 sind, die sich dann bei mir melden und sagen, Philipp, ich würde gerne mein Unternehmen nochmal neu ausrichten. Ich würde da jetzt gerne nochmal die Braut ein bisschen schick machen. Ich will das ja in 2, 3 Jahren verkaufen. Habe mir dann auch überlegt, dass ich mit dem Verkaufserlös meinen Ruhestand so ein bisschen komfortabler gestalte. Habe aber festgestellt, dass sich das Unternehmen so in der jetzigen Struktur gar nicht verkaufen lässt. Wir sind nicht profitabel genug. Alles läuft immer noch über meinen Schreibtisch. Ich habe da jahrelang immer reinvestiert und eigentlich müsste ich das private Geld, was in der Firma gebunden ist, auch mal rausziehen. Das wird dann halt ja auch nicht funktionieren, weil die Firma selten über diese Liquiditätsüberschüsse verfügt und auch gar keine Reserven verfügbar sind. Und von daher, mach dir mal Gedanken darüber, ob du wirklich ein Unternehmen hast oder ob du da eine Spardose ohne Bodendeckel betreibst, die vielleicht irgendwo über so einem breiten Gitter steht. Das heißt, immer wenn du da was reinschmeißt, sei es Zeit oder Geld, fliegt es einfach nur unten raus und bleibt gar nicht vorhanden. Und irgendwann wirst du da mal reingucken, drehst die Spardose um und stellst fest, oh, da ist ja ein Loch im Boden, das ist ja tatsächlich leer, das Ding. Eigentlich habe ich hier die ganze Zeit verschwendet und dann kannst du halt nicht mehr zurück. Es ist ja ohnehin so, dass ich einfach viel Werbung immer wieder dafür mache, dass die Leute frühzeitig diesen Profitabilitätscheck machen und frühzeitig einfach mal Geld aus der Firma auch in größeren Maßen rausholen, um einfach auch mal zu sehen, ist das wirklich auch dauerhaft möglich? Weil natürlich kannst du das dann auch über ein Darlehen wieder zurückgeben in die Firma, dann kriegst du noch Zinsen dafür, aber du kriegst wenigstens mal die Transparenz sichergestellt. Ist das überhaupt möglich oder würde Geld, wenn ich es rausnehme aus der Firma, dann auch direkt fehlen und Probleme auslösen? Weil das habe ich halt auch schon öfter erlebt. Ich habe jetzt mit einem anderen Unternehmer gesprochen, der hat tatsächlich ein Unternehmen mit mehreren Millionen Unternehmenswert. So, jetzt überlegt er, ob er das Unternehmen nicht einfach verkaufen soll. Jeder würde sagen, klar, verkauf das, hast ein paar Millionen auf der Bank. Aber er sagt, naja, so richtig auf der Bank habe ich dann gar nichts, weil ich habe einfach immer wieder, auch gerade in Zeiten von Corona und so, Geld aus meinem privaten Leben in die Firma reingegeben. Das heißt, wenn ich die Firma jetzt verkaufe und das Geld mir zurückzahle, dann habe ich im Prinzip genauso viel Geld wie vorher, nur dass ich keine Firma mehr habe. Und das ist eben auch so eine Geschichte. Wenn du da irgendwie so eine Quersubventionierung machst, dann fliegt dir das Ganze vielleicht auch irgendwann mal um die Ohren. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, weshalb man aus meiner Sicht aufpassen muss, dass man als Selbstständiger und Unternehmer nicht so viele, ja, ich sag mal, steuerlich kritischen Dinge tut, wo man sein Privatleben über die Firma abbildet, weil das verwässert natürlich das ganze Ergebnis. Ich kenne Leute, die würden jetzt beispielsweise eine Reise über die Firma buchen oder die würden irgendwelche Ausgaben und Anschaffungen über die Firma laufen lassen, um dann einfach zu sagen, der Fernseher hier, der hängt zwar bei mir zu Hause, aber den hat die Firma gekauft und so weiter. Das heißt, und damit wird sich dann schön geredet, dass man privat gar nicht so viel Geld braucht und dass das mit der Firma sich auch rechnet. Aber wenn du privat ein geringes Gehalt kriegst und dann auch in der Firma keine Gewinne erwirtschaftest, dafür aber einen Fernseher hast, ja, dann ist das ja im Prinzip trotzdem nur Augenwischerei, weil du verwässerst ja einfach, dass dein Unternehmen nicht leistungsfähig ist. Es wäre doch viel besser, du zahlst ja einfach ein hohes Gehalt, vor allen Dingen auch ein Gehalt, was im Idealfall höher ist als das, was andere in der Branche bezahlen. Weil wenn du das über Jahre sicherstellen kannst, ohne dass die Firma ins Straucheln gerät, dann weißt du auch, dass dein Unternehmen einfach eine gewisse Tragfähigkeit entwickelt hat. Und wenn dann irgendwann mal jemand auf dich zukommt, die Leute kommen ja auch manchmal deutlich schneller, als du dir das vorstellst, und sagt immer, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, ob du dein Unternehmen nicht verkaufen möchtest, dann musst du nicht erst noch jahrelang was vorbereiten, sondern kannst direkt sagen, natürlich, das können wir mal besprechen. Und wenn der dann sagt, was ziehst du denn da monatlich für dich raus, dann kannst du das halt auch wirklich belegen und nicht so sagen, ja, mal mehr, mal weniger, weil ich habe eine GmbH und Co. KG, das ist ja jetzt nicht so ganz wichtig, dass ich mir ein festes Gehalt bezahle. Wenn ich mal größeren Urlaub mache, nehme ich ein bisschen mehr. Manchmal brauche ich gar nichts. Weil immer dann, wenn du da so rumhampelst, ist es im Prinzip ja auch irgendwo ein Hinweis darauf, dass das alles nicht so ganz tragfähig ist, was du da aufgebaut hast. Und deshalb, wenn du da mal so ein Sparring machen möchtest, dann lass uns gerne mal darüber reden, weil tatsächlich erlebe ich das einfach so oft. Ich erlebe so oft, dass die Leute da einfach dann mal wachgerüttelt werden müssen. Und das Schöne dabei ist, wenn du dir dann wachrüttelst und die den ersten Schock verdaut haben, dann denken die plötzlich ganz anders und dann stellen die fest, dass sie vieles von dem, was sie machen müssten, um die Lösung zu erreichen, selber drauf haben. Sie haben nur bisher nicht die Notwendigkeit gesehen, in diesem Bereich mal irgendwie loszulegen. Also ich denke jetzt mal hier an uns Männer, ne? Wenn wir Kinder zu Hause haben und die Frau ist plötzlich mal krank, dann stellst du plötzlich fest, okay, so eine Brotdose da für die Schule oder wie man das früher für den Kindergarten gemacht hat, vorzubereiten, das ist jetzt nichts, was einem so leicht von der Hand geht, aber es ist jetzt auch keine unlösbare Aufgabe. Und das ist jetzt ja nur ein kleines Ding, wobei wir ja natürlich, glaube ich, auch behaupten könnten, man sieht sofort, ob der Mann die Brotdose gemacht hat oder die Frau, weil ich kenne jetzt wenig Männer, die da morgens so viel Mühe investieren, wenn du in so Brotdosen reinguckst. Das ist ja teilweise dann schon echt ein Kunstwerk, was die Frauen sich da mit den ganzen Stempeln für die Gurken und die ganzen anderen Sachen, die man da reindübeln kann, machen. Ich würde einfach nur 2 Brote schmieren und dann war's das. Dann isst er halt abends ein Steak und dann ist er auch glücklich. Aber ich will einfach nur darauf hinaus, dass man einfach frühzeitig prüfen muss, was besteht überhaupt für einen Handlungsdruck und die Situation vielleicht künstlich herbeiführen muss, weil man dann auch plötzlich einfach die Kreativität entwickelt, das Problem auch wirklich lösen zu können. Weil gerade dann, wenn du 10, 20, 30 Mitarbeiter beschäftigst, bist du ja erkennbar nicht blöde im Kopf. Das heißt, du hast ja schon eine ganze Menge Probleme gelöst. Du hast ja schon coole Strategien entwickelt. Du hast ja auch schon Erfahrungswerte gesammelt. Du hast halt einfach nur vielleicht einen gewissen Komfortlevel erreicht, in dem jetzt die Notwendigkeit, sich weiterzuentwickeln, nicht mehr ganz so direkt spürbar ist. Und deshalb lässt du dich ablenken und kümmerst dich um andere Sachen. Und wenn man das mal in den Griff gekriegt hat und einfach mal den Fokus wieder darauf richtet, was kann ich eigentlich tun, um die Firma noch besser aufzustellen, dann profitieren ja alle davon. Selbst wenn du selber gar nicht den Antrieb hast, mehr Geld zu verdienen, eine Firma, die profitabler ist, hat ja auch weniger Probleme, richtig gute Leute anzuziehen, weil man einfach bessere Gehälter zahlen kann und im Normalfall halt auch vielleicht bessere Kunden hat, weil Firmen, die laufen, eben auch nicht mit jedem Vollpfosten zusammenarbeiten müssen, sondern dann bei dem einen oder anderen Kunden auch mal sagen, sorry, du darfst bei uns gar nicht starten. Oder bei einem Bestandskunden am Jahresende vielleicht dann auch mal sagen, wir haben fürs nächste Jahr keine Rose für Sie. Wir würden Sie bitten, sich einen neuen Betreuer zu suchen, weil Sie uns einfach auf den Sack gehen. Wie explizit man das formuliert, hängt ja ein bisschen davon ab, wie sehr man sich über den Kunden geärgert hat und was man damit auch verfolgt. Aber das habe ich ja in meiner Firma öfter gemacht, mich einfach mal aktiv von Kunden zu trennen, machen wir auch heute noch. Und dann haben wir das ja auch an andere Kunden weitergegeben und die sagen, das ist einfach alleine schon schön, wenn man dann die Mitarbeiter mal in die Lage versetzt, auch mal einen Kunden zu feuern, weil die Mitarbeiter ja im Normalfall sich auch von Kunden manchmal einige Sachen gefallen lassen müssen, die einfach inakzeptabel sind, aber die haben dann halt keine Handhabe und da haben sie dann doch mal eine, was dann ja auch auf die Mitarbeitermotivation einzahlt. So, jetzt haben wir einfach ein paar Impulse rausgehauen rund um das Thema beschäftigt und profitabel. Ich habe dir aber zu Beginn der Folge versprochen, dass ich dir zum Ende noch was liefere, was du machen kannst, um Mitarbeiter auch mal wieder in die Realität zurückzuholen. Also du wirst sicherlich Mitarbeiter haben, die sagen, also wir haben zu viel zu tun. Wir haben echt extrem viel los hier, alles ist am Rotieren und so weiter. Wir brauchen echt mal Hilfe, ich schaffe das hier kaum. Und dann würde ich dir einfach den Tipp geben, bereite das mal auf deiner Seite mit ein paar Tagen vor, dass du wirklich mal einen ganzen Tag Zeit hast, aber sag keinem was davon. Und dann kommst du an irgendeinem dieser Morgen, ne, wenn ihr meinetwegen um 8 Uhr anfängt, und sitzt einfach schon um 7:45 bei dem Mitarbeiter am Arbeitsplatz und hast keine konkurrierenden Termine. Keine Rückrufe, die du erfüllen musst, keine E-Mails, die du beantworten musst, keine sonstigen Termine, die du wahrnehmen musst. Und dann bist du da einfach. Und wenn der Mitarbeiter dann kommt und um 8 Uhr nochmal anfangen willst, dann sagst du jetzt meinetwegen, lieber Klaus, lieber Erik, lieber Manfred, wie immer die da heißen würden, ich bin heute nur hier, um dich einfach bestmöglich zu unterstützen. Womit fangen wir jetzt an? Und dann wirst du feststellen, dass ein Großteil der Leute gar nicht weiß, womit er anfangen muss, weil der fängt jetzt erstmal an, seine E-Mails zu sichten. Das heißt, er hätte sich ja am Abend vorher schon Gedanken darüber machen können, wenn er so viel zu tun hat, mit was fange ich morgen an, damit ich das einfach der Reihe nach abarbeite. Aber so organisiert sind die Leute ja nicht. Das heißt also, die setzen sich dann an den Computer und dann fangen die mal an, ihre E-Mails zu lesen. Dann gucken die vielleicht, je nachdem, wie du aufgestellt bist, ins Ticketsystem. Dann ist auch mal ruckzuck schon die erste Stunde rum. Da haben die noch keinen einzigen Euro verdient und eigentlich auch noch nichts Sinnvolles gemacht, sondern eigentlich haben sie sich nur eine Übersicht verschafft. Dann sind sie vielleicht zwischendurch auch noch 13 Mal zur Kaffeemaschine gelaufen, mussten plötzlich zweimal schon auf Toilette, weil der Chef daneben sitzt. Und dann spätestens so ab 9:30 wird er ja ganz schön nervös, weil der merkt, er jammert seit Wochen rum, wie viel Arbeit er hier hat, wie viel er da bewegen muss. Aber eigentlich kann er gar nicht zeigen, dass er die ganze Zeit am Rotieren ist, weil eigentlich macht er hier nur so lästige Büroarbeiten und so viele Kunden haben gar nicht angerufen und so viele Eskalationen gab es gar nicht. Und irgendwie ist er einfach nur super ineffizient in seinem Tun. Und wenn er das wirklich mal einen ganzen Tag durchhältst, dann kannst du nämlich am Abend sagen, also heute war wahrscheinlich dann eine Ausnahmesituation. Da wird er sagen, ja, heute war ein bisschen anders, aber im Normalfall ist hier richtig viel los. Er sagte, gut, dann pass auf, dann behalt das mal im Auge, sonst komme ich einfach nächste Woche nochmal und dann machen wir nochmal einen Tag zusammen, dass wir wirklich den Fehler finden. Und dann hast du aber im Normalfall einfach mal wieder ein paar Monate Ruhe gewonnen, weil der dann merkt, okay, gut, da habe ich vielleicht einfach ein bisschen viel rumgejammert, weil eigentlich habe ich aber heute wieder festgestellt, dass ich der Engpass bin. Ich bin einfach selber schlecht organisiert. Und das zum Abschluss, wenn deine Leute schlecht organisiert sind, liegt es auf der einen Seite daran, dass man denen nicht beigebracht hat, wie man sich besser organisiert. Und häufig liegt es eben auch daran, dass der Chef selber ein Chaot ist, weil wenn du selber ein Chaot bist, bist du ja auch derjenige, der die Leute eingestellt hat. Und dann bist du ja auch der Benchmark und das heißt, denen fehlt die Orientierung, weil Leute sich ja selten privat inspirieren lassen, wie sie auf der Arbeit besser performen. Und wenn die Inspiration auf der Firma fehlt, dann wird da auch nichts draus. Das heißt, jede Änderung beginnt immer bei dir. Deshalb nicht immer allen anderen sagen, was sie tun sollen, sondern erstmal selber überlegen, tust du die richtigen Dinge und wenn nicht, warum nicht? In diesem Sinne, danke für deine Zeit heute. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Ich freue mich über Feedback. Schick mir gerne auch Themenwünsche oder so über LinkedIn, wenn du irgendwelche konkreten Themen mal in so einer Podcast-Folge behandelt haben möchtest. Und dann sehen wir uns vielleicht auch mal auf einer meiner Veranstaltungen, lernst mal persönlich kennen und können auch mal drüber nachdenken, ob wir mal über deine Strategie zusammen philosophieren oder vielleicht auch einfach mal an verschiedenen anderen Themen zusammenarbeiten. Wir bieten ja nicht nur eine Jahresbetreuung an, sondern auch zahlreiche andere Formate, wie beispielsweise so eine Breakthrough-Woche, wo man einfach mal ein paar Sachen einfach komprimiert angeht, um einfach mal zu prüfen, wo stehst du heute, wo willst du hin und was ist die Brücke, die man dabei meistern muss, um dann auch Strategien zu erhalten, wie das gelingen könnte. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, frohes Schaffen!